Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Es war eine spektakuläre Verfolgungsjagd über mehrere tausend Kilometer, die sich da mitten auf dem Atlantik abgespielt zu haben scheint. Und die hat heute Nachmittag vor der Küste Islands ein Ende gefunden. Ein russischer Öltanker hat die US-Blockade rund um Venezuela durchbrochen und ist danach scheinbar wochenlang von US-Streitkräften verfolgt worden. Heute Nachmittag soll dann die US-Küstenwache das Schiff geentert und beschlagnahmt haben. Was über den Vorfall bisher bekannt ist, gleich unser erstes Thema hier in der Sendung. Und große Wellen schlägt heute auch das Mercosur-Abkommen. Da sah es ja schon mehrfach danach aus, als wäre alles unter Dach und Fach. Jetzt scheint es aber womöglich wirklich unterschriftsreif zu sein. Sprechen wir gleich drüber mit unserem Korrespondenten in Brüssel. Außerdem schauen wir auf die Reaktionen auf das Treffen der Koalition der Willigen gestern in Paris. Welche Reaktionen es da in Berlin und Kiew gibt, das auch ein Thema bei uns. Und nach 100 Stunden ist im Südwesten von Berlin endlich wieder das Licht an. Wir fragen, wie es jetzt weitergeht nach dem längsten Stromausfall seit Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland. Ich bin Florian Brückner. Ihnen allen einen guten Abend an diesem 7. Januar. Das ist ein Vorfall, der die allgemein angespannte Weltlage weiter anheizen dürfte. Die USA haben einen Öltanker, der unter russischer Flagge unterwegs war, im Nordatlantik festgesetzt und unter ihre Kontrolle gebracht. Angeblich soll das Schiff Teil der russischen Schattenflotte sein. Holen wir Jasper Barnberg dazu, unseren USA-Korrespondenten. Jasper, was ist denn bisher bekannt über diesen Vorfall?
Also die US-Streitkräfte haben bestätigt, dass Spezialkräfte der US-Küstenwache diesen Tanker mit dem Namen Marinera übernommen haben, und zwar im Gebiet zwischen Großbritannien und Island. Grundlage ist nach US-Angaben die Anordnung eines US-Bundesgerichts, der Vorwurf Verstoß gegen US-Sanktionen. Und Sie haben es angesprochen, das Brisante in diesem Fall ist ja, dass das Schiff seit dem 24. Dezember unter russischer Flagge fährt. Und dass der Tanker seit 2 Wochen wohl versucht hat, sich dem Zugriff der US-Streitkräfte vor Venezuelas Küste zu entziehen. Berichte gab es auch darüber, dass es in dieser Zeit dieses Schiff von mindestens einem russischen Kriegsschiff eskortiert wurde, offenkundig in der Absicht, es unter russischen Schutz zu stellen. Jetzt also hat die US-Küstenwache die Kontrolle übernommen und das Verteidigungsministerium in London hat mitgeteilt, dass unter anderem ein Schiff der Royal Navy diese Aktion der Vereinigten Staaten unterstützt hat.
Welchen Zusammenhang gibt es jetzt zwischen diesem Vorfall und der Militäraktion in Venezuela vom Wochenende?
Also schon über die letzten Wochen haben die USA ja sanktionierte Öltanker aus Venezuela aufgebracht. Seit der Militärintervention hat Donald Trump sehr klar gemacht, dass er den Zugriff von US-Energiekonzernen auf Venezuelas Ölvorkommen durchsetzen will. Die USA haben auch so etwas wie eine Wirtschaftsblockade ausgerufen. Und der Energieminister der USA hat heute angekündigt, die USA würden die Ausfuhr von Öl aus Venezuela auf unbestimmte Zeit kontrollieren. Es ist also Teil dieser Strategie, auch den Druck auf die Verantwortlichen in Caracas hochzuhalten. Denn auch in der Karibik hat die US-Küstenwache heute einen weiteren Öltanker beschlagnahmt.
Und wie reagiert Moskau? Was für Reaktionen gibt es da schon?
Also Russlands Transportminister hat sich zu Wort gemeldet. Er hat eingeräumt, dass man den Kontakt zu dem Tanker verloren hat, seitdem die US-Streitkräfte dort die Kontrolle übernommen haben. Die Aktion sei ein Verstoß gegen internationales Seerecht. Niemand habe das Recht, Gewalt gegen ein rechtmäßig in einem anderen Land registrierten Schiff auszuüben. Ich würde mal sagen, das ist bisher eher eine gemäßigte Reaktion auf die Größenordnung dieses Vorgangs, nämlich die Beschlagnahmung eines Schiffes, das unter russischer Flagge unterwegs ist.
Die USA haben einen russischen Öltanker im Nordatlantik beschlagnahmt. Aktuelle Informationen dazu von Jasper Barnberg, unserem Korrespondenten in den USA. Vielen Dank für den Moment. Und die globalen Spannungen, die spielen auch beim Thema Mercosur eine entscheidende Rolle. In Zeiten, in denen die USA die Welt mit Zöllen überziehen und der freie Handel immer schwieriger wird, ist das Abkommen zwischen EU und den Mercosur-Staaten in Südamerika für viele umso wichtiger. Da wird schon eine Weile verhandelt, seit einem Vierteljahrhundert, um genau zu sein. Und als es vor ein paar Wochen schon einmal so schien, als gäbe es endlich einen Durchbruch, war es am Ende doch nichts. Unter anderem Italien hatte doch noch Bedenken. Heute haben die EU-Agrarminister wieder verhandelt. Moritz Küpper, Korrespondent für den Deutschlandfunk in Brüssel, zeichnet sich jetzt tatsächlich nach mehr als 25 Jahren eine Einigung ab in Sachen Mercosur?
Ja, also das sieht so aus, obwohl es natürlich noch keine finale Abstimmung hier gab in Brüssel. Das wird für Ende der Woche erwartet und man natürlich auch vorsichtig sein sollte angesichts, Sie haben es gesagt, der jahrzehntelangen Vorgeschichte und der immer wiederkehrenden Stoppschilder, die dann aufgestellt oder in den Boden gerammt wurden. Und auch, obwohl es ja weiterhin europaweit Proteste aus der Landwirtschaft auch in diesen Tagen, Stunden von den Bauern gibt, in Belgien, in Deutschland, vor allem aber auch in Frankreich, dort steht man weiterhin gegen die Unterzeichnung dieses Abkommens, weil es eben die Sorgen der Landwirte dort gibt vor den potenziellen Konkurrenten aus Südamerika, den Mercosur-Staaten, Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay so groß ist, um sie da nochmal zu nennen. Dennoch, die Lösung zeichnet sich nun ab. Heute ja, wie gesagt, dieses Treffen der EU-Landwirtschaftsministerinnen und Minister bei der EU-Kommission hier in Brüssel, um sich nochmal rückzuversichern. Und Italien, das ja in die Rolle des Königsmachers geschlüpft ist, weil es eben diese qualifizierte Mehrheit braucht für das Abkommen, also mehr als die Hälfte der EU-Staaten, 15 wären das, die aber mehr als 65% der Bevölkerung repräsentieren. Und wenn Italien mit Ja stimmen würde, dann wäre es eben verkraftbar, dass Frankreich, aber auch Polen und Österreich bei ihrer Ablehnung bleiben. Das ist jetzt Stand heute, Mittwochabend, der aktuelle Stand. Freitag soll es, wie gesagt, diese Abstimmung dann geben.
Und um welche Zugeständnisse geht es da? Mit welchen Zugeständnissen will die EU Italien als Königsmacher jetzt doch noch ins Boot holen?
Ja, da geht es um verschiedene Forderungen, die auch Italiens Landwirtschaftsminister heute hier nochmal in Brüssel bekräftigt hat. Er sagt aber auch, dass man sich bereits mit einigen der Forderungen habe durchgesetzt, etwa mit Schutzregelungen gegen den Preisverfall. Unter anderem geht es auch um diese sogenannten Safeguards, also die Schutzklauseln, die die EU-Kommission jetzt vorgesehen hat, unter anderem bei dem Volumina, der Handel, wie hoch die steigen, aber auch bei den Produktionsstandards. Und es geht vor allem auch ums Geld und die gemeinsame Agrarpolitik, die ja, so will es die EU-Kommission im Rahmen der mehrjährigen Finanzierung zukünftig umgebaut werden soll. Beides, die gemeinsame Agrarpolitik und dieses Mercosur-Abkommen, werden nun mittlerweile miteinander vermischt, um eben den Landwirten entgegenzukommen. In einem Brief, der gestern Abend, am frühen Abend öffentlich wurde, hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Bauern einen früheren Zugriff auf Mittel im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen angeboten. Demnach beabsichtigt man eben 45 Milliarden Euro für die Landwirte früher freizugeben. Also es soll nicht mehr Geld geben, aber dieses Geld wird früher freigegeben, was in der politischen Praxis durchaus bedeutet, dass man dann später wiederum um anderes Geld sicherlich verhandeln werde. Aber das führt jetzt wohl alles dazu, dass Italien jetzt Stand heute zustimmen wird.
Und um zu verstehen, warum da so hart gerungen wird seit Jahren, Jahrzehnten ja fast, welche Bedeutung hat denn das Abkommen für die Befürworter, gerade vor dem Hintergrund der angespannten Weltlage und der US-Zölle?
Naja, wir haben es ja gerade eben eingangs schon auch gehört, dieses globale Ringen, auch die Rückkehr des Imperialismus ein Stück weit, der macht es schon natürlich absolut bedeutend, jenseits der wirtschaftlichen Deutung. Denn bei aller Verurteilung des Vorgehens der USA unter Donald Trump beispielsweise, was man ja aufgrund der sicherheitspolitischen Abhängigkeit hier von Seiten der Europäer nur verhalten verfolgt, wird immer deutlicher, wer global agiert, wer da Abkommen abschließen kann, sich verbünden kann, Handel betreiben kann, der wird ernst genommen. Und dieses Mercosur-Abkommen, das würde mit etwa 720 Millionen Menschen die größte Freihandelszone der Welt schaffen. Das würde der Wirtschaft in Europa, aber auch in Südamerika helfen. Und das wäre dann natürlich schon ein Statement gegen das Agieren der anderen, gegen China, Russland, aber auch eben der USA. Andersrum, wenn es nicht gelingen würde, in diesen Zeiten ein solches Abkommen zu schließen, dann würde das auch ein verheerendes Bild abgeben. Also jenseits der wirtschaftlichen Ebene, der Handelsebene, hat dieses Mercosur-Abkommen nun eine nicht zu unterschätzende politische Ebene erreicht. Und das wird sich nun diese Woche zeigen, ob es dann in der kommenden Woche zu womöglich zur Unterzeichnung dort in Paraguay kommen wird.
Zum aktuellen Stand rund um das Mercosur-Abkommen. Moritz Küpper, unser Korrespondent live aus Brüssel. Komplizierte Verhandlungen, die sehr lange dauern. Genau das gilt auch für die Gespräche der Ukraine-Unterstützer zum Thema Sicherheitsgarantien. Wie soll sichergestellt werden, dass eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine auch tatsächlich hält? Seit Monaten spielt die sogenannte Koalition der Willigen dazu verschiedene Szenarien durch. Und gestern bei ihrem Treffen in Paris ist dann dieser Satz von Friedrich Merz gefallen.
Dazu kann zum Beispiel gehören, dass wir nach einem Waffenstillstand Kräfte für die Ukraine auf benachbartem NATO-Gebiet einmelden.
Das hat aufhorchen lassen, vor allem in Deutschland. Steffen Wurzel über die Rolle Deutschlands bei den Sicherheitsgarantien für die Ukraine.
Was der Bundeskanzler und CDU-Vorsitzende außerdem betonte:
Wir schließen dabei grundsätzlich nichts aus.
Der Bundeskanzler bleibt hier also unverbindlich. Zum einen der Verweis auf die mögliche Entsendung der Bundeswehr in Nachbarstaaten der Ukraine, die Mitglied der NATO sind. Vier Länder kämen dafür mindestens in Frage. Rumänien, Ungarn, die Slowakei und Polen haben eine gemeinsame Landgrenze mit dem von Russland überfallenen Land. Regierungssprecher Stefan Cornelius verwies außerdem auf die Türkei.
Sie wissen, dass bei der Koalition der Willigen die Komponente See auch wichtig ist. Da geht es um das Schwarze Meer. Und insofern, glaube ich, ist die erweiterte Nachbarschaft der Ukraine der richtige Begriff.
Bundespolitisch diskutiert wird in Berlin vor allem der Hinweis des Bundeskanzlers, dass Deutschland grundsätzlich nichts ausschließen werde, was Truppenentsendungen angeht. Daraus lässt sich ablesen, vielleicht doch deutsche Soldatinnen und Soldaten direkt in der Ukraine, wenn es soweit ist?
Es war genau richtig, letzten Endes alle Varianten offen zu lassen.
Der SPD-Außenpolitiker Metin Hagverdi, Koordinator der Bundesregierung für die Zusammenarbeit mit den USA. Im Deutschlandfunk begrüßte er die Aussagen von Merz in Paris.
Nur so kann man ja, nachdem man sich geeint hat im eigenen Lager, auf die Russische Föderation zugehen und sagen, das hier liegt auf dem Tisch. So könnten wir es machen. Und dafür muss man sich natürlich alle Varianten offen halten.
Kritik an den Äußerungen des Bundeskanzlers kommt unter anderem von der größten Oppositionspartei, der AfD. Deren Außenpolitiker Markus Frohnmeier wirft Merz vor, die Regierung fordere nur deswegen Kriegstüchtigkeit, um Deutsche für ein fremdes Land wie die Ukraine in Gefahr zu bringen. Der Co-Fraktionschef der Partei Die Linke, Sören Pellmann, nannte Sicherheitsgarantien von den Europäern für die Ukraine wichtig und richtig. Was aber mit Schutztruppen gemeint sei und wie weit ihr Mandat gehen solle, bleibe unklar, sagte Pellmann der Nachrichtenagentur AFP. Pellmann brachte erneut China als möglichen neutralen Truppensteller ins Spiel, wobei Chinas Führung als wichtigster Unterstützer Russlands gilt und somit nicht als neutral bezeichnet werden kann. Klar ist, die Diskussion um die Rolle der Bundeswehr bei der Absicherung eines möglichen Friedens in der Ukraine fällt in den beginnenden Vorwahlkampf des Superwahljahrs 2026, in dem unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt gewählt wird. Vielen Wählerinnen und Wählern dort dürfte eine Diskussion um deutsche Truppen in der Ukraine nicht gefallen. Die CDU-Obfrau im Verteidigungsausschuss Kerstin Vieregge sagte dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio, kein Grund, diese Diskussion nicht zu führen.
Auch wenn dies in den ostdeutschen Bundesländern aktuell skeptisch gesehen wird, politische Führung bedeutet, notwendige Entscheidungen zu treffen und diese im Nachgang glaubwürdig zu vermitteln. Wahltaktik darf niemals dazu führen, dass Deutschland seine internationale Verantwortung aufgibt.
Noch sind alle Diskussionen über die Absicherung eines möglichen Friedens in der Ukraine ohnehin hypothetisch. Denn dass die russische Führung von ihren Maximalforderungen ablässt und über einen Frieden in der Ukraine tatsächlich verhandeln möchte, ist bisher nicht absehbar.
Trotzdem wurde dieses gestrige Treffen der Koalition der Willigen in Paris natürlich auch in Kiew genau beobachtet. Florian Kellermann fasst die vorsichtig positiven Reaktionen aus der Ukraine zusammen.
Ein internationales Truppenkontingent in der Ukraine. Großbritannien und Frankreich haben zumindest ihre Absicht erklärt, den Frieden in der Ukraine nach einem Waffenstillstand mit eigenen Soldaten zu sichern. Auch Deutschland will militärisch unterstützen. Die meisten Beobachterinnen und Beobachter im Land reagieren vorsichtig positiv. Der Publizist Vitali Portnikow sagte in seinem Internetkanal über die Worte von Bundeskanzler Merz beim Gipfeltreffen in Paris: Das ist eine sensationelle Aussage des deutschen Bundeskanzlers. Deutschland ist bereit, für die Sicherheit der Ukraine und ganz Europas mit einzustehen. Das ist ein historischer Moment. Keine Kanzlerin und kein Kanzler vor ihm hat es gewagt, so etwas zu sagen. Kritischer äußerte sich der Publizist Portnikow dagegen zu den konkreten Vorstellungen von Merz. Vor allem zu dessen Idee, deutsche Soldaten könnten in mit der Ukraine benachbarten NATO-Ländern stationiert werden. Dagegen könnte es in diesen Ländern Bedenken geben, etwa in Polen, so Portnikow. Auch andere Kommentatoren sehen Probleme bei der konkreten Umsetzung der Ankündigungen von Paris, so der Militärexperte Denis Popowitsch im Radiosender NV. Wenn wir von 15.000, 20.000, 30.000 Soldaten in einer friedenssichernden Mission sprechen, dann kann man diese Zahl getrost verdoppeln oder sogar verdreifachen, denn es wird ja eine Rotation geben. Ein Soldat ist für ein halbes Jahr hier, dann wird er ersetzt. Unsere europäischen Partner brauchen eine viel größere Zahl an dafür Ausgebildeten. Die Frage ist, ob sie in der Lage sind, das sicherzustellen. Die meisten Beobachterinnen und Beobachter in der Ukraine sind sich einig, ein internationales Kontingent hätte eine abschreckende Wirkung auf Russland. Denn ein erneuter russischer Angriff würde die westlichen Partner dann unmittelbar betreffen. Das gelte vor allem nach dem Treffen in Paris, weil die USA dort ihre Unterstützung für ein solches Kontingent bekräftigten. Oleksiy Jizhak vom Nationalen Institut für strategische Forschungen.
Amerika ist eine riesige Kraft.
Die USA sind eine große Militärmacht und sie verstehen offenbar ihre Verantwortung. Nach einem Jahr mit Donald Trump im Amt haben sie verstanden, dass sie sich nicht hinter der Monroe-Doktrin verstecken können, angesichts der Gefahr eines Atomkriegs oder auch schon wegen des globalen Drogenhandels. Sie kommen um eine globale Präsenz nicht herum. Das gilt auch für das Sicherheitssystem in Europa. Ein Element der Monroe-Doktrin aus dem 19. Jahrhundert war es, dass die USA nicht in europäische Kriege oder Konflikte eingreifen. Ein friedenssicherndes internationales Kontingent kommt allerdings erst dann in Frage, wenn es ein Waffenstillstandsabkommen gibt. Das machten die Partner der Ukraine in Paris noch einmal deutlich. Hier sehen die Beobachter in der Ukraine derzeit das größte Hindernis. Wie soll Russland dazu gebracht werden, zumindest einem Einfrieren des Kriegs zuzustimmen? Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky erklärte nach dem Treffen in Paris gegenüber Journalisten: Die Amerikaner führen ganz sicher Verhandlungen mit den Russen, schlagen ihnen verschiedene Varianten vor. Ich sage es ganz simpel: Bisher rümpft Russland nur die Nase. Aber wir haben ziemlich starke Partner, vor allem einige von ihnen. Sie können Russland die Nase richten, wenn sie wollen. Damit meint Zelensky, den Krieg für Russland noch teurer, noch schmerzhafter machen.
Und von der Ukraine springen wir in ein kleines, verschneites Kloster, 5 Kilometer nördlich vom Chiemsee in Bayern. Das Kloster Seeon. Dort sitzen seit gestern die Bundestagsabgeordneten der CSU zusammen zu ihrer traditionellen Neujahrsklausur. Zum einen geht es dabei um Teambuilding und um das gemeinsame Einschwören auf das neue Jahr. Und zum anderen darum, den politischen Ton zu setzen für die nächsten Wochen und Monate. Katharina Hamberger beobachtet das Treffen vor Ort in Seeon. Um welche Themen ging es denn heute an Tag 2 der Klausur?
Ja, heute muss man sagen, hat auch das Treffen und die Verhandlungen in Paris gestern hier in Oberbayern eine Rolle gespielt. Gerade eben war der litauische Präsident Nauseda zu Gast, hat eine Pressekonferenz gemacht, ist jetzt gerade im Gespräch mit den CSU-Abgeordneten. Und er hat nochmal berichtet, dass es aus seiner Sicht Fortschritte gibt in den Verhandlungen. Ihn das freut und Deutschland als verlässlichen Partner gelobt. Deutschland baut ja in Litauen eine Brigade auf, um an der NATO-Ostflanke Präsenz zu zeigen, um auch ein Signal in Richtung Russland zu schicken. Und dieses Thema Bedrohung durch Russland, das war auch heute Nachmittag schon Thema mit der finnischen Außenministerin Valtonen, die man hier zu Gast hatte. Finnland ist ja gerade erst in die NATO eingetreten, eben gerade wegen der Bedrohung durch Russland. Finnland hat eine lange Außengrenze mit Russland. Also das ist hier heute schon ein Schwerpunkt gewesen, das Thema Verteidigung, das Thema europäische Stärke, NATO-Stärke. Am Vormittag aber war Hildegard Müller zu Gast, die Präsidentin des Verbandes der deutschen Automobilindustrie. Auch in Bayern spielt die ja eine wichtige Rolle und die CSU versucht sich hier gerade so ein bisschen als die Partei zu inszenieren, die besonders die Interessen der Automobilindustrie und der Autofahrer im Blick hat und hat sich ja auch laut und stark gegen das Verbrenner aus auf EU-Ebene ausgesprochen. Also das war heute Vormittag der Schwerpunkt.
Da sind wir beim Thema Wirtschaft. Der Kanzler hat ja gestern in einem Brief an die Abgeordneten von Union und SPD angekündigt, dass in den nächsten Monaten der Fokus klar auf der Wirtschaftspolitik liegen soll. Wie ist das angekommen bei der CSU in Bayern?
Das ist ein Thema oder ein Brief, den man hier sicher begrüßen dürfte, auch wenn man ihn nicht direkt angesprochen hat, weil die CSU die Wirtschaftspolitik auch als eines der zentralen Themen sieht, auch um die AfD zu bekämpfen. Die Wirtschaft war ja schon, muss man dazu sagen, ein zentrales Wahlkampfthema, auch stärker bei der CDU vielleicht, aber auch bei der CSU. Die versprochene Ankurbelung der Wirtschaft ist aber eben noch nicht in dem Maße eingetreten. Jetzt versucht man das mit weiteren Maßnahmen. Die CSU will unter anderem das Vorziehen der Senkung der Körperschaft. Sie will auch, dass man die Stromsteuer für alle senkt. Das ist ja etwas, was man in der Koalition insgesamt will, aber bislang nicht als finanzierbar gesehen hat. Übrigens auch etwas, was die CDU will. Die CSU will aber auch die Erbschaftssteuer regionalisieren und senken und sieht das als Wirtschaftsfaktor. Das ist etwas, was in der Koalition wahrscheinlich schwierig durchzusetzen sein wird. Und in dem ganzen Zusammenhang spielt natürlich auch der Sozialstaat eine Rolle, den man grundlegend reformieren will. Die CSU kann sich ein Ende der Rente mit 63 vorstellen, aber das hat die SPD schon signalisiert, dass sie da nicht mitgehen wird.
Also viel zu besprechen. Morgen ist dann der Kanzler selbst zu Gast in Sion. Was wird da erwartet für diesen Tag?
Da dürfte es vorrangig darum gehen, zu zeigen, dass man zusammensteht als Schwesterparteien, CDU und CSU, Markus Söder und Friedrich Merz, die beiden Parteivorsitzenden. Markus Söder wird dann auch nochmal hier zu Gast sein. Das ist er ja, weil er nicht Teil der Landesgruppe ist, aber als bayerischer Ministerpräsident dann doch immer Dauergast hier ist, dass man das eben nochmal zeigt, wie nah man sich ist. Das ist ja nicht immer so gewesen zwischen CDU und CSU. Inhaltlich spielt sicher nochmal die geopolitische Lage, die Ukraine eine Rolle. Merz will sich in Sion auch nochmal mit dem litauischen Präsidenten treffen, der heute über Nacht bleiben wird. Und es ist vorstellbar, dass sicher auch dieses ganze Thema Wirtschaft, Ankopplung der Wirtschaft auch jetzt vor der Klausur der Bundesvorstandes der CDU in Mainz am Wochenende eine Rolle spielen wird.
Katharina Hamburger live aus Sion. Vielen Dank dafür. Und während der zugefrorene See rund um das Kloster und die verschneiten Dächer für die CSU-Klausur eine schöne winterliche Kulisse gebildet haben, war genau dieses Wetter für zehntausende Menschen in Berlin in den vergangenen Tagen schwer zu ertragen. Der längste Stromausfall seit Ende des Zweiten Weltkriegs ist zwar inzwischen behoben und damit einen Tag früher als erwartet, aber trotzdem wird es noch dauern, bis wieder Normalzustand herrscht im Südwesten von Berlin. Sebastian Engelbrecht.
Der Berliner Senat wertet es als Erfolg, dass der Strom im Berliner Südwesten wieder fließt. Einen Tag früher als geplant. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, auch zuständig für die Energieversorgung, berichtet in einer Pressekonferenz.
Ich kann Ihnen mitteilen, dass seit 14.10 Uhr Vollversorgung vermeldet werden kann. Danke an alle, die das möglich gemacht haben.
Die entscheidende Reparatur an der durch den Brandanschlag zerstörten Stelle gelingt der landeseigenen Berliner Stromnetzgesellschaft schon in der Nacht. Am Morgen um 9.30 Uhr dann verschickt die Innenverwaltung eine Warnmeldung an alle Mobiltelefone. Bis 10.30 Uhr sollten Notstromaggregate im betroffenen Gebiet abgeschaltet werden. Damit sollten doppelte Versorgungen und neuerliche Schäden vermieden werden.
Deswegen haben wir heute Morgen auch den Aufruf gestartet, dass all diejenigen, die sich jetzt zu Hause ein Notstromaggregat zusätzlich ans Netz geklemmt haben, aber das Netz trotzdem in der Einspeisung ist, dass diejenigen, bevor wir wieder hochfahren, ihr Notstromaggregat vom Netz nehmen.
Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner dankt allen Beteiligten, neben dem Berliner Stromnetz und den beteiligten Betrieben, der Polizei und der Feuerwehr, auch der Bundesregierung, der Bundeswehr und der Bundespolizei, sowie dem Technischen Hilfswerk für die Unterstützung in den vergangenen 4 Tagen.
Das, was wir uns vorgenommen haben, das hat funktioniert. Und dass wir 1,5 Tage vorher fertig sind, ist einfach großartig.
Geholfen habe vor allem, dass man am Sonntag die Großschadenslage ausgerufen habe und so mit vereinten Kräften, auch mit Hilfe des Bundes, an der Wiederherstellung der Stromversorgung habe arbeiten können. Die betroffenen Schulen im Bezirk Steglitz-Zehlendorf bleiben in dieser Woche allerdings weiterhin geschlossen. Technische Einrichtungen wie Brandmeldeanlagen und andere sicherheitsrelevante Systeme müssten erst überprüft werden. Unterdessen veröffentlichen die mutmaßlichen Täter auf der linksautonomen Internetplattform IndyMedia ein weiteres Bekennerschreiben. Darin nehmen sie zu Spekulationen Stellung, der Anschlag könnte im Auftrag eines anderen Staates geschehen sein, möglicherweise von russischen Geheimdiensten. Die Bundesregierung bleibt nach den Worten von Sonja Kock, Sprecherin des Bundesinnenministeriums, dabei,
dass wir die Bekennerschreiben als authentisch einschätzen. Der Minister hat sich auch dazu geäußert und er hat sich sehr klar geäußert, dass dieser Brandanschlag sich als linksterroristische Tat qualifizieren lässt und wir eben die Authentizität des Bekennerschreibens als gegeben einschätzen. Inzwischen sind es mehrere.
Eine wichtige Konsequenz aus dem linksextremistisch motivierten Anschlag sei dies, meint Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner.
Wir werden jetzt noch mal schauen, wie wir sehr, sehr kurzfristig die Orte, die angreifbar sind in unserer kritischen Infrastruktur, wie wir die schneller absichern können. Wir haben gestern, glaube ich, gesagt, 3/4 ist mit Videoüberwachung, mit Videoschutzmaßnahmen ausgestattet.
Wegner will einen Schutz von 100% erreichen. Die Berliner Innensenatorin Iris Spranger lobt in diesem Zusammenhang die Verschärfung des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes, das man in Berlin erst im Dezember so verschärft habe.
Zu gefährdeten Objekten können auch Einrichtungen der Elektrizitätsversorgung von besonderer Schutzwürdigkeit zählen. Das heißt, Videoüberwachung kann an allen vulnerablen Stellen dann auch gemacht werden.
Und um den Berliner Blackout geht's auch heute in unserem täglichen Podcast Der Tag, seit 17 Uhr online und natürlich auch in der Deutschlandfunk-App zu finden. Ja, und während im Südwesten der Hauptstadt heute so langsam wieder das Licht anging, hat im Regierungsviertel mitten in Berlin eines der wichtigsten Projekte von Schwarz-Rot seine Arbeit aufgenommen. Die Rentenkommission. Dabei steht viel auf dem Spiel, wie Hans-Joachim Viehweger berichtet.
Ein kurzer Fototermin im Kanzleramt, dann geht's ins Arbeitsministerium zur ersten Sitzung. Zunächst einmal stehen dabei Fragen zu den weiteren Terminen und zur Geschäftsordnung auf dem Programm. Die Leitung der Kommission haben der frühere Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, und die Verwaltungsjuristin Constanze Janda. CDU, CSU und SPD stellen jeweils einen Vertreter aus dem Bundestag. Die weiteren 8 Mitglieder kommen aus der Wissenschaft. Der Auftrag an die Kommission lautet, Reformvorschläge vorzulegen, damit die Alterssicherung, Zitat, tragfähig, solide und belastbar bleibt. Bereits in ihrem Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart, eine Rentenkommission einzurichten. Im Rahmen der Debatte um das Rentenpaket vor Weihnachten hatte Kanzler Merz angekündigt, dass das schneller erfolgen sollte als ursprünglich geplant. Die Entscheidung, das Rentenniveau zu stabilisieren, hatte wegen der damit verbundenen Kosten für viele Diskussionen gesorgt. In der Kommission dürften unterschiedliche Positionen aufeinandertreffen. Während einige Mitglieder sich für eine längere Lebensarbeitszeit einsetzen, haben sich andere offen dafür gezeigt, das System durch höhere Einzahlungen zu stützen. Hintergrund ist die Alterung der Gesellschaft. Weniger Beitragszahler müssen künftig mehr Rentner finanzieren.
So oder so, das wird einiges kosten in den kommenden Jahren. Und umso größer war die Freude heute darüber, dass Rekordeinnahmen beim CO2-Preis heute gemeldet wurden. Mehr als 21 Milliarden Euro hat Deutschland der Handel mit Verschmutzungszertifikaten für Kohlendioxid eingebracht in diesem Jahr. An sich ist das nicht sonderlich überraschend. Der CO2-Preis steigt von Jahr zu Jahr. Zumindest war das bisher so und auch gesetzlich geregelt. Offen ist die Frage, was jetzt mit dem eingenommenen Geld passiert. Katharina Thoms hat in unserem Hauptstadtstudio Umwelt- und Klimathemen im Blick für uns. Katharina, was ist da bekannt? Wie wird die Bundesregierung diese gut 21 Milliarden Euro einsetzen?
Die wandern erstmal in den Klima- und Transformationsfonds. Und das Geld nutzt dann die Bundesregierung, um es für Klimaschutz auszugeben. Das ist die Idee hinter dem CO2-Preis. Also zum Beispiel sowas wie den Umbau der Heizung fördern, Wärmepumpen, auch die Ladeinfrastruktur für E-Autos auszubauen oder eben auch Elektroauto den Kauf selber zu fördern. Aber die Bundesregierung finanziert damit jetzt auch Entlastung beim Gaspreis. Da gab es auch viel Kritik dran, weil das konterkariert eigentlich die Idee so ein bisschen hinter diesem CO2-Preis und dem Klima- und Transformationsfonds. Die Forderung auch, die auch jetzt heute wieder laut wurde, man soll das Ganze doch noch ein bisschen gerechter ausgestalten, wie man dieses Geld ausgibt. Also zum Beispiel, dieses Jahr soll ja das Gebäudeenergiegesetz geändert werden. Da ging es um den Umbau der Heizung und wie man die fördert. Und der Umweltminister Carsten Schneider von der SPD hat heute auch noch mal klargestellt, dass er sich dafür einsetzen will, dass man das sozial staffelt, wer da gefördert wird. Also wirklich das Geld an die geht, die nicht so viel Geld haben.
Könnte das vielleicht generell noch mal nachzeichnen? Wie funktioniert dieser Emissionshandel genau und was ändert sich denn da vor allem in Zukunft?
Genau, also den gibt es im Moment noch zweigleisig. Einmal auf EU-Ebene schon, da geht es um die Industrie. Und auf deutscher Ebene, der nationale Emissionshandel, da geht es um die Bereiche Gebäude und Verkehr, also Heizen und letztlich ja Tanken an der Tankstelle. Und Unternehmen, die müssen die Kohlendioxid ausstoßen bei der Produktion eben oder zum Beispiel sowas wie Benzin, Öl verkaufen, die müssen Verschmutzungsrechte kaufen. Ein Zertifikat ist eine Tonne CO2 entsprechend. Und in Deutschland, da ist dieser nationale Emissionshandel, der Preis bisher gesetzlich festgelegt gewesen. Der ist jedes Jahr schön gestiegen, immer ein bisschen mehr. 55 Euro letztes Jahr. Und dieses Jahr, da soll es so eine Art Korridor geben. Also da wird dann letztlich an der Börse ausgehandelt zwischen 55 Euro und 65 Euro pro Tonne CO2 soll das Ganze kosten. Geht also wieder ein Stückchen nach oben und wir werden das wahrscheinlich auch irgendwann an der Tankstelle zum Beispiel merken. Das ist auch das Ziel der Sache.
Das ist allerdings ja nicht nur eine Einnahmequelle für den Staat, sondern man will ja damit eigentlich dazu beitragen, Klimaschutzziele zu erreichen. Lässt sich sagen, ob das funktioniert?
Also die Industrie sagt oft, das ist eine Belastung, aber wenn man den Klimaschutz selber betrachtet, dann ist es eigentlich noch gar nicht ausreichend. Der höhere CO2-Preis, der soll ja eben helfen, schneller umzusteuern auf erneuerbare Energien, weil es einfach zu teuer wird, zum Beispiel eben mit Öl und Gas zu heizen. Die Ziele im vergangenen Jahr, die sind beim Strom erreicht worden. Viel Wind, viel Solarenergie. Das zeigen vorläufige Zahlen der Agora Energiewende. Aber im Bereich, wo wir jetzt eben über den nationalen Klima-Emissionshandel sprechen, also Gebäude, Verkehr, beim Heizen, da ging es sogar runter ging es nicht runter mit den Emissionen. Man hat sogar mehr Kohlendioxid ausgestoßen als im Jahr davor. Also da ist man weit entfernt davon, die Klimaziele zu erreichen. Und da müsste man eigentlich mehr machen, aber die Bundesregierung, ja, die macht eher das Gegenteil.
Zu den Rekordeinnahmen über CO2-Zertifikate Katharina Thoms. Zum Ende dieser Informationen am Abend für heute. Ich bin Florian Brückner, sage vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.